Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend aus dem Rheinland. Hello und Alaaf an alle Jecken da draußen. Unsere erste Karnevalsfolge an Rosenmontag nehmen wir gerade auf und wir haben schon direkt den ersten Verlust zu verzeichnen, Fabi. Traurigerweise,
aber ja, ich denke, wir bekommen das heute zu zweit auch so, denke ich, ganz gut hin. Aber habe ich natürlich vergessen, ich sitze ja auch in der Nähe von Düsseldorf oder in Düsseldorf. Hello. Natürlich am Rosenmontag. Absolut.
Ja, und wo das nördlich abgeblieben ist, schöne Grüße an Sören, wissen wir nicht, ob ihm das Altbier oder das Kölsch wenig bekommen ist. Vielleicht werden wir nächste Woche mal dann erfahren. Aber Fabi, da müssen wir, glaube ich, in Zukunft auch mal neue Ausschreibungen hier machen, ob wir vielleicht für den nächsten Sommer jemand mit neu ins Boot nehmen, der ein bisschen konstanter hier mit uns hier zusammensitzt.
Wir suchen ihn auf TripAdvisor.
Also wer Interesse hatte, gerne Bewerbungen oder Interessen an uns richten. Ja, Fabi, es geht auf die Zielgerade zu. 10 Spieltage haben wir noch vor uns. Der 24. Spieltag hatte auch wieder die eine oder andere Überraschung. Die Top-Teams sind nur so hoch gesprungen, wie sie mussten oder auch nicht. Und ja, eine Mannschaft, die wieder im Kampf um die Champions League mit eingestiegen ist, ist am Freitagabend die TSG Hoffenheim.
Ja, und was man dazu auch sagen muss, also die Stimmen nach dem Spiel vor allem, also um jetzt mal, wir gehen natürlich gleich nochmal aufs Spiel ein, aber die Stimmen auch nach dem Spiel, also von den Hoffenheimer Jungs am Mikrofon, waren auch deutlich so, dass man ja die Zurückhaltung ein bisschen beiseite gelegt hat. Der Doppeltorschütze Baumgartner hat es auch ja ziemlich forsch formuliert, dass es ja der Anspruch jetzt sein muss, sich für die internationalen Plätze bzw. für die Champions League zu qualifizieren. Und für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch mal erfreulich, dass eine Mannschaft mal aus ihrer Deckung rausgeht und dann wirklich auch mal die Saisonziele auch, oder zumindest die Spieler, ja, sich relativ ambitioniert steckt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir hören da von Woche zu Woche, gerade von den Teams, die immer noch oben mitmischen und an die Champions League-Plätze anklopfen. Ja, wir schauen mal, wir wollen erstmal uns sichern und nicht absteigen. Also die TSG macht das ganz forsch, hat auch am Freitag wieder einen guten Auftritt hingelegt, hatte zu Beginn viele Feldvorteile, spielte offensiv erfrischend nach vorne, wie wir es von der TSG auch gewohnt sind. Hätte dann aber schon fast das 1-0 kassiert, lief dann einen schönen Konter und ich weiß nicht, wie es dir ging, Fabi, wo Führig den Ball da quasi aus 2 Metern am leeren Tor noch an den Pfosten geschoben hat. Es erinnerte mich da an einen ehemaligen Spieler des VfB, ich weiß nicht, ob es damals im Bayern-Trikot war Mario Gomez, der hatte da zu einer Zeit auch mal so eine Phase, wo es geschafft hat, den Ball von der Grundlinie des Tores noch übers Tor zu schießen. Ja, das hätte da schon die Führung sein können, aber die TSG steckte der im VfB nichts nach. Hübner köpfte Müller komplett an und Kadaschabek hatte dann auch aus 1 Meter die Chance, den Ball auch einfach nur reinzudonnern und schaffte es dann auch, den Ball da an die Latte zu schießen. Also Chancen auf beiden Seiten zu Beginn. Dann beruhigte sich die Partie wieder ein bisschen und ja, der zwischenzeitliche Führungstreffer kurz vor der Pause durch Hübner wurde dann zurückgenommen aufgrund einer Abseitsstellung. Ja, und so ging es dann mit einem mehr oder weniger dann ja gleichberechtigten Unentschieden in die Pause und kurz nach der Pause war es dann der VfB, der nach einer Ecke in Führung ging. Die Einwechslung von Kalajdzic, der verlängerte am kurzen Pfosten und am zweiten Pfosten schmiss sich dann Wataru Endo in den Ball und machte dann die einzelne Führung für den VfB. Zu der Zeit, kurz danach, die TSG wirkte ein bisschen ja, nicht verunsichert, aber ein bisschen planlos. Sie wusste auch nicht so wirklich, wie sie darauf reagieren sollte. Versuchte zwar viel, aber der VfB macht es bis dahin, Fabi. Haben sich teuer verkauft und spielten bis dahin auch eins der besten Spiele der letzten Wochen. Bis zu dem Zeitpunkt.
Absolut, absolut. Also ich glaube, dass es ganz lange Zeit, oder vielleicht kann man es auch auf die 90 Minuten ausweiten, wenn man behauptet, dass es durchaus ja ein Spiel fast auf Augenhöhe war, weil man eigentlich auch so das Gefühl hat, im Speziellen nach der Führung der Stuttgarter, dass sie eigentlich auch für mich gefühlt wie ja der sichere Sieger ein bisschen oder ja nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich wie der sichere Sieger aussahen. Ja, und dann zeigt sich eben der Unterschied in so einem Spiel in Form von individueller Qualität. Und dann muss man natürlich auch sagen, Baumgartner bei dem ersten Tor, was er macht, ja, da kannst du nur den Hut ziehen, wird mit Sicherheit auch ja, in der Hoffenheimer Tor des Monats Kategorie mit Sicherheit irgendwo auftauchen. Ja, und dann hat man, glaube ich, schon ein Stück weit wieder ein bisschen die Verunsicherung gemerkt. Dann war ich mir nicht sicher, ja, wie die Stuttgarter letztendlich auch reagieren. Wollen sie den Punkt über die Zeit retten?
Was ja schon mal ein
Geht man doch
Erfolgserlebnis
nochmal,
gewesen wäre, ne?
genau, geht man dann doch nochmal auf die Vollen, also auf die 3 Punkte, ja, und dann kam es, wie es eigentlich kam, kommen musste, aus VfB-Sicht leider, dass man dann eben auch noch den, ja, kann man so sagen, denke ich, oder, extrem bitteren, ja, Déjà-vu von letzter Woche schon in der 90. Minute, dass man dann eben das 2-1 kassiert. Sehr, sehr bitter. Tut so einer Mannschaft richtig weh.
Ja, eigentlich das gleiche Bild, du hast gerade angesprochen, wie letzte Woche. Sören hat es ja auch passend letzte Woche auf den Punkt gebracht. Er sagt ja auch, wenn du da einmal unten drin stehst, dann kriegst du wirklich in der Nachspielzeit die Tore mega unglücklich. Letzte Woche war es der Elfmeter, den Mafropanos verschuldet hat. Diesmal war wieder Mafropanos mit beteiligt. Ja, er versucht den Ball dann, die Flanke von Brun Larsson wegzuköpfen. Ja, ihm rutscht ein bisschen über den Kopf. Hinter ihm war Anton noch, aber ich glaube, das war schon richtig, dass Mafropanos da schon hingegangen ist. Ja, und dann prallt der Ball dann zu Baumgartner, der steht auch frei vom Tor. Ja, und belohnt sich dann, macht das zweite Tor an diesem Abend und ja, sichert der TSG 3 wichtige Punkte um die Plätze, um die Champions League. Der VfB
Ja.
jetzt 1 von 11 Auswärtsspielen nur gewonnen. Ja. Ganz, ganz bitter.
Es ist definitiv einfach aus VfB-Sicht ja extrem schade, weil ich glaube, man kann der Mannschaft am Freitag überhaupt keinen Vorwurf machen. Also Einsatz, auch die Art und Weise, wie sie in die Zweikämpfe gingen, die Körpersprache war eigentlich genau so, wie sie an einem Freitagabend bei einem Auswärtsspiel sein musste. Und am Ende des Tages, ja, ist es so, stehst du da unten drin, dann kassierst du eben im Moment die bitteren Dinger. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir hoffen, dass der VfB in den nächsten Wochen diese Leistung auch trotz ja, des schlechten Ergebnisses einfach auch nochmal ja, wiederholen kann und dann eben auch seine Punkte sammelt, um das dann da unten drin nochmal ein bisschen spannender zu machen.
Wir können es ja vorwegnehmen, der VfB jetzt abgerutscht auf Platz 17, beziehungsweise jetzt schon mit 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Luft wird immer knapper. Nächste Woche kommt die Borussia aus Mönchengladbach ins Schwabenländle. Und ja, es wird nicht einfacher für den VfB. Es gilt jetzt langsam wirklich Punkte, Punkte, Punkte. Jetzt kommen auch noch Ausfälle von Mangala und Führich dazu. Es geht wieder da los, wo sie am Anfang der Saison gestartet sind mit den Verletzungen. Inwieweit sich das die nächsten Wochen dann auch noch auswirken wird, wird sich dann zeigen. Bei der TSG vielleicht noch kurz, Fabi. Satte 21 Punkte jetzt schon nach Rückstand geholt. Spricht, glaube ich, für die komplette Qualität der Mannschaft und für den Einsatzwillen.
Ich war schon verwundert, dass diese Statistik noch nicht direkt am Anfang genannt worden ist. Ja, kann man so sagen. Die Comebacker der Liga, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man der Mannschaft von Hoeneß auf jeden Fall nur beglückwünschen für seine Moral und Einstellung.
Ich glaube auch gelesen zu haben, dass sie jetzt die Mannschaft sind mit den meisten erzielten Toren in den letzten 15 Minuten, oder?
Er hatten, glaube ich, wenn ich mich, du kannst mich korrigieren, glaube
17.
ich, Borussia Dortmund jetzt, glaube ich, abgelöst. Dortmund war, glaube ich, bis dato führend.
Genau, also ich habe irgendwie im Kopf, müssten jetzt um die 17 Treffer sein in den letzten 15 Minuten. Aber vielleicht kann das unser abwesender Kollege Sören bis nächste Woche recherchieren.
Dann kriegt er mal die Hausaufgabe jetzt schon mal mit auf den Weg.
So.
Noch ein ganz interessanter Wechsel, der unter der Woche mal so zwischen den Zeilen kurz erwähnt wurde. Union verliert den nächsten Leistungsträger zur kommenden Saison. Fabi, fürs Mittelfeld sichert sich die TSG Grischa Prömmel. Ist so ein typischer TSG-Transfer, denke ich mal, oder?
Ja, ich glaube halt einfach, dass zum Teil Prömmel auch ein bisschen unterm, wie sagt man da, Radar, glaube ich, ja, ein bisschen schwimmt in der Bundesliga, obwohl er eigentlich ja, eine ziemliche Konstante bei den Unionern ist. Und ich denke, dass er vom Profil her richtig, richtig gut passen wird zur TSG.
Wird sich dann zeigen, ob da vielleicht schon auf den Abgang von Florian Grillitsch eventuell schon vorgegriffen wurde. ja, wird sich zeigen, aber ich denke mal, wenn die TSG wirklich da Richtung Champions League hinterher noch das Ziel erreichen sollte, kann man Florian Grillitsch, glaube ich, mit dem Argument auch ganz gut zum Bleiben im Kraichgau, ja, dass er da bleibt. Ja, dann lass uns mal mit dem Samstag fortfahren, Fabi.
Ja.
Wie möchtest du weitermachen?
Komm, wir nehmen die Fohlen, die hatten wir gerade eben schon mal angesprochen.
Oh ja, auch ein ganz interessantes Spiel. Ja, der VfL Wolfsburg ja die letzten Wochen auch wieder mit ansprechenden Leistungen. Jetzt am Wochenende war es allerdings so, dass die Borussia aus Gladbach gerade in den Anfangsminuten schon, ja, ich will jetzt nicht von Feuerwerk sprechen, aber schon offensiv ziemlich präsent war und auch schon nach ein, zwei Minuten schon hätte früh in Führung gehen können. War es, glaube ich, Markus Thuram, der da eine Riesenchance hatte. Und ja, wie es dann so häufig kommt, mehr oder weniger aus dem Nichts, weil die Gladbach auch wieder hinten, ja, vogelwild ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber viel zu weit wieder von den Leuten weg waren, war es dann Max Kruse, der in der Mitte den Ball bekam, schön rechts rausgelegt hat auf Riedel Baku und der mit einem schönen Flachpass in der Mitte Wind fand. Der schob dann zur 1-0-Führung für den VfL ein. Ja, die Gladbacher ließen sich davon aber nicht unterkriegen, spielten weiter offensiv nach vorne und bekamen dann trotzdem auch in der 32. Minute nach einer Ecke plötzlich auch noch das 2-0. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Aber, Fabi, kurz vor der Halbzeit, Gladbacher zeigt Moral, war es ja dann Markus Thuram, der nach einer schönen Vorarbeit, nach einer schönen Chipflanke von Alasson Plea, richtig schönen Flugkopfball, Einnetze zum Anschluss kurz vor der Pause. Ja, und die zweite Halbzeit wurde dann richtig wild. Da waren ja auch die ein oder andere strittige Situation, wo wir gleich mal drüber sprechen können.
Auf jeden Fall. Was bei dem Spiel mir, ja, ich habe versucht, mir im Nachgang irgendwo ein Stück weit eine Meinung zu bilden zu dem Spiel. Und ja, ich bin da irgendwo hin und her gerissen. Also zum einen fand ich den Auftritt der Wolfsburger ja schon auch in der Herangehensweise oder in dem Spielplan, den sie verfolgten, ja, ein bisschen komisch in der Situation, in der sie eigentlich stecken. Klar, sie gehen 2-0 in Führung, trotz alledem, wenn man die Spielanteile sich vor Augen führt, inwiefern ja die Ausrichtung der Wolfsburger, konnte ich mir nicht erklären, was letztendlich auch der Matchplan oder der Spielplan der Wolfsburger war. Klar, ihnen hat dann natürlich einiges in die Karten gespielt. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass in der zweiten Halbzeit natürlich mit der roten Karte, aber auch mit der Aktion wahrscheinlich oder Situation von Max Kruse, wo du auch drauf hinaus willst, ein ganz skurriles Spiel. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch dann die Gladbacher in die Pflicht nehmen, die dann halt einfach auch so ein Heimspiel eigentlich auch mal gewinnen müssten. Und das dann doch irgendwie nicht auf die Kette bekommen, obwohl man dann eigentlich auch feldüberlegen oder optisch überlegen ist. Und es war halt dann doch irgendwo ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack.
Ein bisschen zu wenig in dem Sinn, dass jetzt am Ende die drei Punkte nicht stehen. Vom Spielerischen, genau, her, von den Ansatzpunkten her, war es auf jeden Fall, denke ich, ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also die Mannschaft, die da jetzt am Samstag gerade ab der, okay, gegen 10 Mann ist es dann hinterher einfacher, klar. Allerdings auch zwischenzeitlich, was die Gladbacher da mal wieder gezeigt haben, das sah mal wieder nach Fußball aus. Da stand eine Mannschaft auf dem Platz. Ich hatte mir, glaube ich, die Statistik von Flo Neuhaus mal rausgesucht, der auch fast an die 80% Zweikampfquote hatte. Das kannte man so von den letzten Wochen auch überhaupt nicht. Und nach vorne hin jetzt auch mit Plea und Thuram war auch mal wieder ein bisschen mehr Offensivpower vorhanden. Ja, die 70. Minute war ein langer Ball und dann kam es zum Laufduell zwischen Lacroix und Markus Thuram war es, ne? Glaube ich. Genau, mit Markus Thuram. Beide ziehen, beide halten. Und ja, dann merkt Lacroix wohl, dass er den Zweikampf nicht für sich entscheidet. Und ja, holt dann die Hand zur Hilfe und schiebt den Ball oder spielt den Ball dann einfach. Ja, und fängt sich somit seine dritte rote Karte in dieser Saison. Fabi, du als auch ehemaliger Abwehrspieler, also wo ich das gesehen habe, also die Situation hätte man gerade als Bundesligaspieler, glaube ich, auch deutlich cleverer lösen können, um da um die rote Karte herumzukommen, oder?
Natürlich, natürlich, und es bedeutet ja dann gleich auch die Wende letztendlich oder beziehungsweise dann eigentlich noch viel mehr. zugunsten der Gladbacher. Also um es kurz zu machen, er hat seiner Mannschaft einen absoluten Bärendienst erwiesen.
Ja, das auf jeden Fall. Davor war, glaube ich, war die Szene, wo du darauf angespielt hattest. Max Kruse dribbelt da in den 16er, legt sich den Ball da ein bisschen weit vor, merkt, dass er nicht mehr an den Ball kommt und wird, nachdem der Ball dann schon quasi weg ist, wird er getroffen von Kone, glaube ich, am Sprunggelenk. Spiel wird weiter laufen gelassen und wurde auch kein VAR im Nachgang mit hinzugezogen. Letztendlich ein klares Foulspiel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin immer der Meinung, wenn ich selber weiterspiele und den Ball dann hinterher, sei es ein Torabschluss mache oder dann halt den Ball verliere, hätte ich die Situation jetzt auch nicht weiter verfolgt.
Ja, ist halt schwierig, weil ich glaube, man muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht die sogenannte Karte der Doppelmoral zieht. Weil ich glaube schon, wenn du in den 16er reingehst und offensichtlich ist er wirklich getroffen worden, fällt er hin, dreht sich dreimal auf dem Rasen, gibt es Elfmeter, alle regen sich drüber auf, dass es vielleicht zu viel theatralik war. Und ich finde es eigentlich auch ja ein Stück weit ehrenwert, dass man dann nach so einem Foul eben dann auch noch versucht, letztendlich ja weiterzuspielen, weil es eben auch im Sinne des Sports ist. Er kommt dann nicht mehr am Ball, fliegt dann auch irgendwann. Ja, und es gibt keine Elfmeter und für mich ist dann schon eigentlich sehr fragwürdig, weil es für mich ein klarer Elfmeter war.
Ja. Warum da der VAR nicht eingegriffen hat, also die Sichtweise, ja, da reden wir uns, glaube ich, jede Woche den Mund fusselig drüber, hätte er ja dann auch mal ruhig ein Auge drauf werfen können.
Ja, oder wie wir es immer sagen.
Der Schiedsrichter hat immer recht.
Der Schiedsrichter hat immer recht, genau.
Ja, und so kam es dann in der 82. Minute dann zum wirklich überfälligen und dann auch auf jeden Fall verdienten Ausgleich der Gladbacher. Mbolo nach einer schönen, auch wieder einer schönen Flanke von Alasson Plea. Auch am zweiten Pfosten war er da frei und köpfte den Ball dann zum Ausgleich. Ja, und kurz vor Schluss war es dann. War ein Zweikampf zwischen, ich weiß gar nicht, auf Höhe der Mittellinie Roussillon gegen was, Ginter oder Neuhaus? Ich weiß es nicht.
Hermann war es, oder?
Hermann war es.
Ja.
Ja, und ja, dann dadurch erzielten hinterher die Gladbacher das vermeintliche 3:2 und da wurde dann allerdings der VAR mit zur Rande gezogen und der sagte dann, dass ein Foulspiel vorweggegangen war. Unterm Strich denke ich, du hast gerade auch schon gesagt, eigentlich 2 Punkte für Gladbach verloren, moraltechnisch haben 2:0 zurückgekommen, aller Ehren wert. Ja, und jetzt geht es am kommenden Wochenende für die Gladbacher, wie gerade schon angesprochen, nach Stuttgart.
Wird ein ziemlich interessantes Spiel, glaube ich. Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Nach wie vor ist es ja so, dass auch beide Mannschaften dringend Punkte brauchen. Ich glaube, für die Gladbacher vielleicht jetzt diese Woche dann am Samstag die große Chance, vielleicht sich auch ein bisschen mehr Luft zu verschaffen, hier hinten im, wollen wir es Abstiegskampf nennen?
Ja, ich denke schon. Ich habe mir gerade auch die Tabelle mal aufgemacht. Also sind da jetzt schon 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also sollte da am Wochenende jetzt in Stuttgart auf jeden Fall 3 Punkte kommen, dann haben sie unten mit nichts mehr zu tun. Da lege ich mich dann auch jetzt schon fest.
Ja, und genauso kann es, wir haben es ja im Vorfeld vor der Aufzeichnung mal besprochen, es kann genau auch andersrum kommen und lass die Mannschaften, ja, die hinter Gladbach stehen, einfach mal am Wochenende dreifach punkten und dann bist du nämlich richtig dick in der Verlosung wieder mit drin. Ja, also nochmal, es ist immer nie was Persönliches gegen alle, die es mit Gladbach halten. Ich wünsche mir, dass die Gladbacher eigentlich eher mehr Richtung Europa Cup gehen. Von daher, trotz alledem, ich bin gespannt. Es wird, glaube ich, ein richtig interessantes, intensives Spiel am Samstag.
Kommen wir zum Spiel, Fabi, was am Wochenende unterm Strich eigentlich keinen Sieger verdient hatte, wo sich 2 Mannschaften gegenüber gestanden sind, die sich ordentlich gegeben haben, oft mit offenem Visier gespielt haben. Am Ende steht ein 1:1, mit dem unterm Strich, glaube ich, beide Teams doch noch ganz gut leben können. Hat eine Team, ist jetzt seit 6 Heimspielen zu Hause ungeschlagen. Und wir sprechen von der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Köln.
Was soll man dazu sagen? Also wirklich, ich glaube, wir haben es letzte Woche oder vorletzte Woche ja schon mal ja ein bisschen thematisiert. Ich glaube, in der Vorrunde haben wir den Fürthern aufgrund natürlich auch der gezeigten Leistungen ein bisschen so die Klasse abgesprochen für die Bundesliga. Jetzt muss man definitiv aber auch den Hut vor dem Engagement und auch vor der Art und Weise ziehen, wie die Fürther da jetzt im Speziellen in der Rückrunde in der Bundesliga auftreten. Auch jetzt wieder eigentlich, würde ich sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein ja, sehr gutes Heimspiel auch abgeliefert gegen eine Kölner Mannschaft, die sich das wahrscheinlich einfacher vorgestellt hat. Aber ich muss es nochmal sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten verkaufen sich die Fürther im Moment extrem teuer.
Ja, gerade zu Beginn hatte ja Hogota bereits die Möglichkeit zur frühen Führung. Dann wäre fast, glaube ich, das Tor des Jahres auf FC-Seite gefallen, wo Salihoçkan mit dem Rücken zum Tor steht, den Ball dann mit der Hacke an die Unterkante der Latte lenkt. Wäre wirklich ein Traumtor gewesen. Ja, und dann fällt hinterher die Kölner Führung durch Florian Kainz, kommt über die linke Seite, legt sich den Ball dann auf seinen rechten Fuß und spielt den Ball dann, ich weiß nicht, ob es eine Flanke sein sollte, auf jeden Fall kommt der Ball rein, geht an gefühlt 8 Leuten vorbei und schlägt dann ein Tor ein, die Kölner Führung dann. Ja, und dann der FC komplett von der Rolle, ich weiß nicht, ob sie schon in Karnevalsstimmung dann zu dem Zeitpunkt waren. Greuther führt dann am Drücker und die belohnten sich dann auch, nach einer Ecke köpfte Griesbeck dann den verdienten Ausgleich. Zum Schluss hatten beide Teams noch ein paar Möglichkeiten, aber unterm Strich nichts Großartiges mehr. Ja, noch vielleicht zu erwähnen, Jonas Hector bereits sein 300. Spiel für den ersten FC. Und ja.
Was macht man denn jetzt mit den Fürthern in der Tabelle?
Das Problem der Fürther, Fabio, mach doch mal, guck doch, lass uns doch mal schauen, die Tabelle, die Rückrundentabelle, da haben wir die Greuther Fürther mit Sicherheit nicht mehr ganz unten. Rückrundentabelle und da haben wir die Spielvereinigung, ja guck mal, 9 Punkte, Platz 12.
Platz 12, ich wollte es gerade sagen.
Ja, ich glaube am Ende der Saison.
Verdeutlicht auch ein bisschen sozusagen diese Trendwende, die sie haben. Und wie gesagt, ich kann immer nur sagen, also jetzt die letzten Wochen im Speziellen, jetzt auch zum Beispiel letzte Woche im Spiel gegen Bayern, zumindest die ersten 45 Minuten. Ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt auch bei dem Spiel gegen Köln nach dem 0-1. Dachte ich, okay, es könnte jetzt langsam in die Richtung gehen. Du bist Tabellenletzter, hast 13 Punkte auf dem Konto, zu Hause 0-1, dass sie dann einbrechen. Ganz im Gegenteil, sie sind nochmal zurückgekommen und ich sage es gern nochmal wieder, ich glaube, im Moment ist es auch nicht so angenehm, gegen die Fürther zu spielen.
Nee, gebe ich dir recht, aber du wirst mir wahrscheinlich auch beipflichten. Ich meine, ich habe früher nie um den Abstieg gespielt, aber zum Ende der Saison, es ging nach oben nichts mehr, nach unten nichts mehr. Und es war dieses einfache, lockere Kicken. Da warst du ja viel befreiter und so habe ich momentan, ist das Gefühl bei Greuther Fürth. Ne? Die wissen mehr oder weniger, eigentlich, wenn alles normal läuft, steigen wir sowieso ab. Wir haben das in der Hinrunde mehr oder weniger komplett verbockt. Aber jetzt nehmen wir es einfach so, wie es kommt, jedes Spiel, spielen das, was wir können. Und ist auf jeden Fall ein totaler Sprung im Gegensatz zur Hinrunde, auch fußballerisch, oder?
Ich bin dafür, dass wir, wenn der Sören schon mal nicht da ist, dass wir jetzt sozusagen für nächste Woche das Knackpunktspiel für die Fürther ausrufen. Sie spielen in Bochum, Samstag 3:30. Ich glaube, das ist sozusagen meines Erachtens aus neutraler Sicht gesprochen, glaube ich, ein bisschen so der Knackpunkt der Saison. Wenn sie es irgendwie schaffen sollten, da im Zweifel sogar dreifach zu punkten, dann glaube ich, dann wird nochmal ja, so ein kleiner Ruck durch die Fürther Mannschaft gehen.
Ja, 6 Punkte, dann auf Platz 16, das wäre dann, ja.
Sollten sie aber am Samstag bei wirklich heimstarken Bochumern wirklich mit 0 Punkten nach Hause fahren, gehe ich mal davon aus, dass dann ja so langsam, aber sicher vielleicht auch die Luft raus ist. Wollen wir es so festhalten, oder?
Das können wir gerne so festhalten. Mal gucken, ob wir von Sören dann nachher noch irgendwann eine Nachricht kriegen, was wir da für einen Schwachsinn erzählen. Aber lassen wir uns da mal
vielleicht machen wir das ja genau deshalb.
Ja, genau, richtig, um zu provozieren. Jetzt, wo wir gerade einmal im Tabellenkeller sind, Fabi, lass uns über das größte Sorgenkind, glaube ich, der ganzen Saison reden, die Hertha. Von Covid gebeutelt, zig Spieler ausgefallen, Verletzte, alles Mögliche. Das 3:0 in Freiburg, ich nehme es vorweg, das Ergebnis spiegelt, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht den Spielverlauf wider.
Nein, das ist es ja gerade, aber am Ende des Tages zählt nun mal das Ergebnis. Da sind wir uns auch einig. Ja, ehrlicherweise bereitet mir das schon große Sorgen. Zumal, ich glaube, ohne dass wir jetzt viel vorwegnehmen, jeder weiß, wie die Ergebnisse am Wochenende ausfielen. Ja, aber jetzt stehst du genau da, wo selbst wir vor 2, 3, 4 Wochen noch der Meinung waren, so weit wird es nicht kommen. Ja, und jetzt wird es langsam gefährlich.
Ja, vor allem gerade, ich hatte die Tabelle auf satte minus 29 hat Hertha. Also, was das angeht, 54 Gegentore, das ist die absolute Schießbude der Liga. Nur Greuther Fürth ist noch schlechter. Also, puh. Ah, wie auch immer. Ja, zu Spielbeginn, der SC Freiburg drückend überlegen, auch drückte die Hertha in die eigene Hälfte. Früher Elfmeter für die Freiburger, Fabi, Elfmeter, war es nicht.
Am Ende hat der Schiedsrichter immer recht. Nein, ja gut, man muss ja immer versuchen, das auch wirklich aus uns Hobbyfußballer-Sicht letztendlich zu sehen. Nee, für mich war es eigentlich auch kein Elfmeter.
Ja, Soller hebt da kurz vorher schon ab, er findet gar keinen Kontakt bei Gechter statt. Ja, den fälligen Elfmeter, den es dann gab, verwandelt Grifo unnachahmlich sicher oben in den Winkel. Bis da, zu dem Zeitpunkt, völlig verdiente Führung für den Sportclub, der zwischenzeitlich satte 65% Ballbesitz auch hatte gegen die Hertha. Allerdings hatte die auch gute Chancen zum Ausgleich. Gerade nach vorne hin hatten Jovetic und Pekarik gute Möglichkeiten. Jovetic auch so der Berliner, der da, ja, mehr oder weniger der Alleinunterhalter in der Offensive ist. Ja, die zweite Halbzeit im Sportclub sich mal eine kleine Auszeit genommen. Derzeit war dann die Hertha die bessere Mannschaft, hatte auch da gute Möglichkeiten durch, vor allem durch Marco Richter. Die Hertha rannte an, versuchte alles, konnte man auf jeden Fall nicht das Bemühen absprechen. Ja, allerdings ohne Erfolg. Und das Glücklichere änderte dann am Ende der Sportclub, wo dann hinterher Christian Streich unter anderem Schade, Höhler und Weißhaupt mit reinschmiss. Und diese drei sorgten dann für die fälligen Treffer zum 2 und 3 zu 0, auch mit etwas Glück teilweise. Gerade das Tor von Lukas Höhler, der die Flanke dann vor das Schienbein kriegt, der Ball springt an den Pfosten und dann kann er dann reinschieben. Ja, das sind dann auch so Tore, die kriegst du auch nur, wie gerade jetzt in dem Fall schon beim VfB erwähnt, wirklich nur, wenn du da unten drin stehst. Ja, für die Hertha kommt es dann am kommenden Wochenende wahrscheinlich auch zu einem ganz richtungsweisenden Spiel, was auch nicht einfach sein wird, gegen die Frankfurter Eintracht. Viel Hoffnung bei der Hertha, Fabi. Also die geht auch langsam verloren, das letzte Fünkchen.
Die Frage, was mich am meisten umtreibt eigentlich bei der Hertha, ist ja wirklich, inwiefern die Mannschaft in den besten Händen ist, ohne dass ich jetzt wirklich Kritik gegenüber Taifun Korkut äußern will. Aber ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, den wir eigentlich zum damaligen Zeitpunkt, als der Trainerwechsel über die Bühne ging, eigentlich auch ja, schon in Frage gestellt hat, ob er wirklich derjenige ist, der aus der Mannschaft das Beste rausholen kann. Klar, man darf hier jetzt nicht vergessen, dass sie extrem gebeutelt waren und in das Spiel gehen mussten. Ja, trotz alledem, die Ergebnisse, ja, die letzten Wochen, die stimmen alles aber nicht positiv.
Ja, und es bringt unterm Strich ja nichts. Da sind wir ja auch wieder an den ganzen Fußballthesen. Was bringen dir 20, 25 gute Minuten? Letzte Woche waren es, sagte Korkut ja nach dem Spiel gegen RB, bis zum Platzverweis, wo es nur 2-0 stand, haben wir ein super Spiel gemacht. Ja, dann mach mal ein Scheißspiel und gewinn mal und hol mal 3 Punkte unterm Strich, ne? Das schön spielen, das schöne Gerede hinterher, dann machst du die halbe Saison oder noch länger und dann merkst du auf einmal, oh, wir haben nur noch 5 Spieltage und dann lass dir mal was einfallen, ne? Also, ich bewundere ja Freddy Bobic, den siehst du dann immer oben auf der Tribüne sitzen und stehen. Ja, der regt sich auf, schüttelt den Kopf nur, aber also der Hertha, die haben ja teilweise ihre Chancen, aber spielerisch teilweise dann total verunsichert. Dann sind da wieder haarsträubende Fehler im Aufbau und Ballverluste drin. Ich bin da ziemlich sprachlos, was die Hertha angeht. Also
Ja,
wirklich
und
Besserung in Sicht ist da, glaube ich, nicht. Gerade wenn man die ganzen
nee.
Teams, die jetzt davor stehen, von Woche zu Woche sieht, die wirklich vom Einsatz her und auch jetzt auch anfangen zu punkten.
Gleichzeitig aber auch, hier, wenn wir nochmal kurz auf die Freiburger eingehen wollen, auch nächste Woche, glaube ich, einer der interessantesten Spieltage, also gefühlt von den Paarungen her seit ganz langer Zeit, nämlich auch ein absolutes Topspiel nächste Woche, Leipzig, Freiburg.
Oh ja.
Bin mal tatsächlich sehr gespannt, wie die Freiburger auswärts bei den Leipzigern auftreten werden. Ich kann nur sagen, für mich kristallisiert sich immer mehr ja, ein Stück weit heraus, dass die Freiburger, wenn man sich auch die Tabelle anschaut, die Mannschaften, die hinter ihnen stehen, denke ich, dass man ja auf dem besten Wege ist, nächstes Jahr auch international zu spielen. Und ich kann es kaum erwarten, ja, Lieblingstrainer der Bundesliga auch vielleicht mal auf Englisch zu hören von einer Pressekonferenz in der Europa League.
Vielleicht wird es ja doch noch Anfield, hör mal.
Vielleicht, also ich kann wirklich nur sagen, ich freue mich da wirklich sehr für die Stadt, für den Club, für die Fans. Und ich finde das einfach absolut ja, sensationell, was die Freiburger für eine Saison spielen. Also immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wenn man das dann eben auch sieht, die Art und Weise, wie man dann auch so ein Spiel mit 3 zu 0 über die Bühne bringt, ja, genial.
Ja, genial war auch der Auftritt von Union Berlin am Samstag. Um mal einen kleinen Schwenk zu machen. Die Unioner nach 3 sieglosen Spielen können doch noch gewinnen, auch ohne Max Kruse. Ja, die frühe Führung durch Haraguchi in der 7. Minute. Fabi, da möchte ich auch direkt mal mit dir drüber sprechen. Die Flanke kam ja rein. Gieselmann hatte dann noch den ersten Volley gesetzt. Der wird geblockt. Haraguchi dann im zweiten Versuch auch im Volley, macht das 2 zu 0. Und dann ging es darum, die Szene, da lag Grischa Prömmel dann vor dem Mainzer Torwart, angeblich im Sichtfeld gelegen. Ich sehe das so, der ist bei einem Zweikampf ist er ja auch zu Fall gebracht worden. Also für mich ein völlig regulärer Treffer. Kannst jetzt
Ja,
gerne wieder mit
also
deinem
ich,
Schiri-Satz kommen, aber.
nee, also da bin ich voll auf deiner Seite.
Sehr gut, sehr gut. Ja, alles in allem in der ersten Halbzeit, außer die Gelegenheit jetzt für die Berliner und das frühe Tor, viele Zweikämpfe, Union nach der Führung erstmal auf die Defensive bedacht, wie wir Union kennen, stabil hinten und mit Beginn der zweiten Halbzeit quasi prompt mit der ersten Gelegenheit auch ein Tor, Marke Tor des Monats. Geraldo Becker zieht da schön von links hoch zum 16er, nimmt dann seinen rechten Fuß und schweißt ihn dann schön oben rechts in den Winkel rein, auch unhaltbar. 2 zu 0, verdiente Führung für Union. Und hinten raus in der Schlussphase, Fabi. Nach 450 Minuten torlos, letzte Tor im Dezember. Ja, wir können
Wir
wieder
sind
neu
bei
wetten.
10.
Wir
Also
sind bei 10.
die Wette war ja nicht mehr als 10, oder?
Oh, willst du jetzt nochmal um ein, zwei Wochen noch die Wette hinauszögern? Auf jeden Fall war es der 10. Saisontreffer von Taiwo Avoni und ja, das 3 zu 0 bis dato. Den Anschlusstreffer hinterher der Mainzer in der 90. durch Burgzorg war dann auch nur noch Ergebniskosmetik. Unterm Strich steht ein verdienter Sieg der Unioner. Die Mainzer bestätigen das, was sie auswärts eigentlich immer machen. Ein schlechtes Bild. Meistens holen sie ja die Punkte zu Hause, präsentieren sich zu Hause gut. Und Union bleibt weiter obendran, also mit den 3 Punkten jetzt am Wochenende. Platz 7, 37 Punkte, auch nur 3 Punkte hinter den drei Teams, die um die Champions League Platz 4 kämpfen, um jetzt quasi Unioner auch noch mit reinzunehmen. Nein, aber Spaß beiseite. Ja, wohl Zeit, das haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Union jetzt auch mal langsam wieder punkten muss. Und dann kommt es am kommenden Wochenende zu einem ganz interessanten Spiel von Union in Wolfsburg.
Ja, wieder ein interessantes Spiel.
Da können wir uns wahrscheinlich auf eine Abwehrschlacht einstellen.
Also ich will jetzt nur mal eins feststellen, im Laufe unserer Aufzeichnung war jedes Spiel, was wir jetzt für den kommenden Spieltag angekündigt haben, ein richtig interessantes Knallerspiel. Und vielleicht können wir es jetzt mal so kurz vorwegnehmen. Es wird sich nicht ändern, weil es kommt noch das ein oder andere Knallerspiel für nächste Woche, weil wenn ich mir die Partien so anschaue, ist eigentlich jedes einzelne Spiel tatsächlich unfassbar interessant.
Ja, Fabi, aber da muss man ja auch mal uns wirklich zugutehalten, dass wir die letzten 2, 3 Wochen schon ziemlich leiden mussten. Gerade war, glaube ich, letzte Woche Samstag. Die Konferenz war eine reine Katastrophe, was die Partien anging. Und alle Top-Teams haben, glaube ich, am Sonntag gespielt. Also es war schon ziemlich harte Kost, was man da geboten gekriegt hat. Aber gut, sei es drum. Dafür wurden wir entschädigt am Samstag wieder mal mit einem schönen Spiel von unseren Freunden aus Leverkusen, Fabi. Carsten war auch wieder hellauf begeistert. Von Beginn an, ich hatte es mir ehrlich gedacht schwerer vorgestellt, dass Leverkusen sich da deutlich schwerer tut, aber unterm Strich, gerade wenn man am Ende die Statistiken alle mal sich vor Augen führt, ein komplett von der ersten bis zur letzten Minute völlig verdienter Erfolg der Werkself gegen ja, überforderte Bielefelder.
Ja, die Leverkusener haben eigentlich genau das getan, was sie bis zu dem Mainz-Spiel nach der Länderspielpause oder nach der ja doch Länderspielpause auch gezeigt haben. Wieder mal das Gesicht einer absoluten Top-Mannschaft in der Bundesliga. Und ja, manchmal tut es mir auch ein bisschen leid, wenn man die Spiele so schnell ja letztendlich durchanalysieren kann. Aber es war ein Auftritt einer Top-Mannschaft, die zu Hause nichts anbrennen hat lassen von der ersten Minute an. Und sowas dann in einer Art und Weise souverän runterspielt, dass es da nichts zu bemängeln gibt. Ganz im Gegenteil eigentlich, muss man auch sagen, da war ja ein deutlicher Klassenunterschied auf dem Feld, meines Erachtens. Also auch in der Qualität des Fußballs, in der Spielanlage. Und das hat wieder mal richtig Spaß gemacht, den Leverkusenern zuzuschauen.
Ja, einmal ein bisschen auch durchgewechselt, gerade die Doppel-Sechs. Die letzten Wochen waren ja meistens Demirbay und Andrich. Dieses Mal war es Arangis mit Palacios. Eigentlich kein großer Abfall an der Qualität. Ja, der Spieler, der momentan, glaube ich, die Werkself mit unter anderem auf seinen Schultern trägt, Moussa Diaby, wieder zwei überragende Tore. Also der Junge macht echt Spaß. Dann auch noch, wie er das 2-0 war, es dann mit Florian Würz da quasi. Die beiden nehmen da quasi komplett im Bielefelder Abwehr auseinander. Einmal klatschsteil, dann Diaby noch gegen drei Leute, richtig stark. Aber Fabi, noch einmal ganz kurz zum 1-0. Das vermeintliche Handspiel, die Flanke kommt von rechts von Frimpong, in der Mitte Paulinho. Als Brasilianer schafft das dann nicht, den Ball Volley direkt ins Tor zu boxieren, sondern denkt sich, ich schieße mir erstmal an die eigene Hand. Und von der Hand geht der Ball dann zu Alario und der kann dann freistehend quasi den Ball zur 1-0-Führung reinschieben. Ganz ehrlich, also noch deutlicher, okay, ich schieße mir selber an die Hand, Regel hin oder her, aber das ist doch ein klares Handspiel, oder?
Ja, absolut. Aber vielleicht kannst du mir dann auch im Umkehrschluss erklären, was der VAR letztendlich checkt und dich sieht.
Was? Ich weiß nicht, ob er geguckt hatte, ob vorher Abseits war oder ein Foulspiel.
Nein, es wurde tatsächlich Handspiel überprüft.
Ja, weil die Regel war ja letztendlich so, dass... Also er quasi als Vorlagengeber durfte sich selber anschießen mit der Hand, weil dadurch kein Tor gefallen ist, hätte sich jetzt aber Alario selber angeschossen und den Ball dann mit der Hand reingemacht. Das Tor hätte wiederum nicht gezählt. Aber wie gesagt, er ist quasi der Vorlagengeber und wenn er den Ball richtig trifft, geht er 15 Meter drüber und erst dadurch, dass er sehr die Hand spielt, bleibt der Ball ja unten, ne? Und geht erst zu Alario. Also, nee. Habe ich kein Verständnis für. Also da hätte man definitiv auf Handspiel
entscheiden
können, auf jeden Fall. Ja, wie auch immer, du hast es gerade angesprochen, am kommenden Wochenende kommt es zu einem richtigen Topspiel.
Na, also, ich wusste doch, dass das nächste Topspiel in Reichweite ist.
Ne? Ja, du hast es angekündigt. Ja, die Werkself gastiert in München bei den Bayern. Fabi, ich glaube, das allerletzte Mal, wo wir zusammen im Stadion waren, ist auch gefühlt jetzt 3 Jahre her. Aber da war, glaube ich, eins dieser Spiele und da kann ich mich noch an die Niederlage der Bayern erinnern.
Ja, das war November 2019, 1-2 müsste es gewesen sein. Doppelpack Leon Bailly.
Genau, richtig, richtig.
Ja, kann ich noch dran erinnern.
Haben noch Carsten und Co. noch gute Erinnerungen an die Auswärtsfahrt auf jeden Fall.
Ja, es wird auf jeden Fall allgemein, glaube ich, ein ziemlich interessantes Spiel, worauf man sich auch definitiv als neutraler Fußballfan freuen kann. Ich glaube, im Moment ja die Bayern, da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal eingehen, vielleicht nach hinten oder in der Defensive vor allem nicht immer sattelfest auf der Gegenseite die Leverkusener. Ich habe es ja letzte Woche auch schon mal erwähnt, eigentlich ja auch in Form der Offensive eine geballte Power vorhanden mit 63 erzielten Toren. Das heißt, sprechen eigentlich alle Vorzeichen dafür, dass es wohl ein ziemlich heißer Tanz werden könnte in München.
Ja, ich freue mich da schon auf das ein oder andere Franzosenduell da. Unter anderem, ich denke da so an Pavard gegen Diaby oder auch so ein Florian Wirtz in der Zentrale gegen Kimmich oder je nachdem. Also es wird auf jeden Fall das ein oder andere interessante Duell geben. Frimpong auf der rechten Seite gegen Coman wird bestimmt auch ein richtiges High-Speed-Duell da auf der Seite. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Hoffen wir, dass keine Verletzungen oder Corona-Ausfälle die Woche noch dazukommen bei den beiden Teams. Und ja, dann lass doch mal mit den Bayern weitermachen, die erst Samstagabendspiel in Frankfurt hatten.
Ich glaube, jeder, der das Hinspiel gesehen hat, hatte sozusagen, glaube ich, ein Déjà-vu. Viele Spielanteile, viel Ballbesitz für die Bayern. Allerdings würde ich jetzt behaupten, wenig gefährlich. Zumindest ja, größten Teil oder zum Großteil nichts wirklich zwingend. Auf der Gegenseite hatten die Frankfurter ihre ein, zwei Möglichkeiten, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück in Führung zu gehen. Und letztendlich, was dann noch on top kam, bei den Frankfurtern wieder mal ein ja, absolut überragender Kevin Trapp, der mit ja, in vielerlei Hinsicht den Kopf hingehalten hat, bei der einen oder anderen Chance. Und letztendlich muss man dann aber auch sagen, das Tor von den Bayern war überragend. Der Pass von Kimmich auch, der Abschluss von Leroy Sané. Und das ist dann eben der kleine, aber feine Unterschied in so einem Spiel. Ich weiß aber nicht, wie es dir ging mit zunehmender Spieldauer, also auch nach dem 1:0, so ab der 80., 85. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich komplett gegensätzlich zu dem ist, wie sonst immer ist bei den Bayern. Sie haben eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen körperlich abgebaut und die Frankfurter dann letztendlich auch wieder die Oberhand bekommen. Und ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht dann auf den Ausgleich zu drängen, was dann nicht mehr gelungen ist. Aber alles in allem, denke ich, kann man davon sprechen, dass der Sieg in Ordnung geht für die Bayern, auch wenn es knapp war.
Ja, das auf jeden Fall verdienter Sieg unterm Strich war auf jeden Fall dem zugrunde geschuldet, dass die Bayern haben die ein oder andere Chance dann noch liegen lassen. Dadurch lange spannend, Revanche ist geglückt. Unterm Strich auch für Julian Nagelsmann der erste Sieg gegen Oliver Glasner, vorher mit seinen Teams mit RB und Hoffenheim nie gegen Glasner gewonnen. Fabi, wer mir am besten eigentlich bei den Bayern jetzt auch letzte Woche nicht, aber jetzt gerade jetzt bei dem Spiel sehr gut gefallen hat, satte 100% Zweikampfquote, Niklas Süle. Hinten den Laden richtig gut zusammengehalten. Ganz ruhig hinten aufgebaut, auch 131 Ballaktionen. Ja, momentan sehr wichtig hinten drin.
Sehr wichtig. Man muss aber auch dann so fair sein in dem Zuge und auch mal Upamecano erwähnen, der, glaube ich, auch ja, nach Wochen wieder wirklich einen ordentlichen oder guten Auftritt hingelegt hat. Und wer mir dann halt natürlich in der Offensive im Moment einfach richtig, richtig gut gefällt, ist Kingsley Coman.
Ja. Aber ich glaube auch gerade die Statistik, was die letzten Jahre auch bei den Spielen meistens eigentlich nicht der Fall war. Die Bayern bei dem Spiel gegen die Frankfurter hatten 65% Zweikampfquote. Also da zeigt, glaube ich, schon einiges, vor allem weil die Frankfurter ja gerade die letzten Jahre den Bayern auch immer wirklich heiße Duelle geliefert haben und es da immer ordentlich zur Sache gegangen ist. War das jetzt am Wochenende schon in vielen Aktionen schon ziemlich deutlich. Also die Bayern waren schon ein bisschen die Haarspitzen motiviert, auch in Lucas Hernandez, wenn ich an die eine oder andere Aktion denke. Das war so der Hernandez, wie man ihn sich als Bayern-Fan eigentlich jedes Spiel wünscht, oder?
Ja, einzige, was mich wirklich ein bisschen ärgert, ist, dass man ja vor einem Topspiel sich so eine dämliche gelbe Karte einholt. Müsste auch die fünfte gewesen sein. Das heißt, er fehlt nächste Woche. Das ist halt dann für mich schon extrem ärgerlich. Vor allem dann auch in einer Situation, die rein mit dem Spiel gar nichts zu tun hatte. Er hat sich ja, denke ich, auch noch dann eigentlich nur eingemischt. Ja, das ist dann, ja, wie sagt man, ärgerlich.
Ja, oder auch glücklich für Leverkusen, weil gerade in der Abwehr die Bayern ja momentan auch nicht wirklich immer so sattelfest und so top ausgestellt, ne? Ja, die Bayern haben jetzt eine mehr oder weniger komplette Trainingswoche. Champions League ist nicht, im DFB-Pokal sind sie ausgeschieden. Also Thomas Müller wird zurückkehren. Manuel Neuer habe ich heute auch schon trainieren sehen. Der peilt aber, glaube ich, das Salzburg-Spiel, glaube ich, erst an. Ich denke, Sven Ulreich hat jetzt auch bei dem Spiel ganz souveränen, ruhigen Eindruck gemacht. Das, was aufs Tor kam, sicher entschärft und sollte es mit ihm gegen Leverkusen gehen, braucht man es, glaube ich, trotzdem auch keine, braucht man sich auch keine Sorgen machen.
Also ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht spielentscheidend wird. Da kommt es auf andere Dinge an und ich gehe auch mal davon aus, dass man bei Manuel Neuer kein Risiko eingehen wird, da man tendenziell wahrscheinlich auch ja, die Champions League auch irgendwo im Auge hat. Von daher wird, denke ich, fast sicher Sven Ulreich im Tor stehen.
Ja, jetzt hätten wir eigentlich den Sören gebraucht hier beim nächsten Spiel, Fabi. Aber ja, der VfL Bochum, dritte Heimniederlage sich eingefangen. Nach zuvor die beiden Niederlagen gegen Berliner Clubs folgt jetzt die dritte gegen RB Leipzig. Wer das Spiel gesehen hat und sich auch die Zusammenfassung angeschaut hat hinterher vielleicht, muss eigentlich eingestehen, dass der VfL Bochum, was gerade die Chancen angeht und auch die zweite Halbzeit, deutlich mehr Chancen hatte und auch zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte an dem Spieltag bzw. an dem Spiel.
Ja, sehr, sehr laufstark, sehr intensiv geführte Partie von den Bochumern, genauso wie man es eigentlich auch erwarten kann in einem Heimspiel. Ja, schade, dass Sören jetzt nicht da ist, der mit Sicherheit auch noch viel mehr ins Detail gehen wollen würde. Die Extended Version sozusagen. Trotzdem, das war ein Heimauftritt, wo man dem Bochumern absolut nichts vorwerfen kann. Am Ende des Tages musst du dich eigentlich auch vielleicht mit einem Unentschieden ja, sozusagen belohnen nach so einem Auftritt. Ja, aber am Ende des Tages ist es dann eben ja der kleine, aber feine Unterschied in Form von Qualität. Das merkt man dann schon noch, dass da ein kleiner Unterschied vorhanden ist, wenn dann so eine Top-Mannschaft wie Leipzig kommt und für die Leipziger, auch wenn es wir ja tendenziell eher mit den Bochumern halten, aber für die Leipziger war es ein eminent wichtiger Sieg, im Hinblick auch in Form von Bestätigung der letzten Wochen, aber auch viel mehr um letztendlich langsam aber sicher dann auch ja den vierten Platz ja, ein Stück weit für sich zu festigen, auch wenn sie im Moment noch punktgleich sind, beispielsweise mit den Freiburgern. Aber ich ja, kann ja eigentlich nur das bestätigen, was wir die letzten Wochen auch gesagt haben, dass die Mannschaft langsam ins Rollen kommt unter Tedesco, der mich auch immer wieder taktisch ein bisschen überrascht mit seinen Variationen, die er spielen lässt, mit dem Personal, was er dann immer wieder ja ein Stück weit rotiert. Muss man wirklich sagen, dass es langsam danach aussieht, als würden sie wieder in die Spur finden, also auch langfristig. Und ja, ich bin tatsächlich auch ein Stück weit ja, überrascht, dass dann am Ende des Tages auch noch drei Punkte dabei rausspringen.
Ja, so, und jetzt werde ich ja quasi Zeuge von einer Premiere. Wir haben sofort hier eine Breaking News, wie es der Zufall so will, passend zum RB-Spiel, der Ex-Trainer Jesse Marsch sofort auch einen neuen Club gefunden. Er unterschreibt nämlich in Leeds, wird Nachfolger von Bielsa. Gerade reingekommen, die Nachricht. Aber nochmal zurück, um aufs Spiel zu kommen. RB hatte ja unter der Woche sich in der Europa League durchgesetzt und demnach hatte Tedesco insgesamt 7-mal gewechselt. Und das machte sich dann gerade in der zweiten Halbzeit auch bemerkbar. Wenn man dann eine halbe Stunde vor Schluss noch waren es, glaube ich, Olmo, Silva und Nkunku reinbringt. Ja, das ist dann quasi wie, ja, wie Cheaten bei der PlayStation oder so. Ja, zu dem Zeitpunkt hätte der VfL aber unter anderem durch Pantovic bzw. Lucilla, der die Latte getroffen hatte nach dem Kopfball, schon längst führen können. Ja, und so war es dann hinterher Benny Hendricks, der eigentlich auch einen, ja, nicht gleich guten Pass, aber auch schon in die Richtung wie Kimmich gegen für Sané auflegte, auf Nkunku spielt, der einen Schritt schneller ist vor Lucilla und dann ja, unhaltbar für Manuel Riemann ins lange Eck schießt vom 16er, war nicht zu halten. Der VfL bemühte sich dann zwar nochmal, aber kam dann auch hinterher nicht mehr zu guten Abschlüssen. Reis war hinterher auch ein bisschen sauer auf die Spielweise der Leipziger, die dann schon ziemlich häufig auf dem Boden lagen, aber da kann man dann natürlich hinterher auch sagen, war dann ein bisschen Cleverness vielleicht auch der Leipziger. Und ja, so Spiele muss man dann auch erstmal gewinnen, sagst du ja auch immer so oft, Fabi. Ja.
Absolut. Also ich glaube, das gehört dann in so einer ja, Situation in so einer Saison dann einfach auch dazu, dass man ein Spiel gewinnt, was man ja nicht unbedingt gewinnen muss. Weil wir haben es ja beide gerade eben auch schon gesagt, die Bochumer mit Sicherheit auch habe eben gerade die Spieldaten offen, sogar mehr Ballbesitz, mehr Pässe gespielt. Da war definitiv mehr drin. Allerdings kann man auch, glaube ich, nach dem Spiel sagen, wer so auftritt zu Hause, da muss ich keine Sorgen machen, dass es weiter nach unten in der Tabelle geht.
Nee, nee. Ich glaube, es sind 10 Punkte auf Platz 17 direkt und glaube ich auch 6 oder 7 dann auf Platz 16. Also der VfL wird auch in den nächsten Spielen jetzt, du hast gerade ja schon angesprochen, das entscheidende Spiel dann jetzt und kommende Woche gegen Greuther Fürth zu Hause, sollte man sich da mit 3 Punkten belohnen, ist glaube ich für den VfL da unten dann auch nicht mehr so wirklich viel los, denke ich mal. Aber man hat jetzt auch bei RB gesehen, die Qualität, Tedesco gibt wirklich jedem Spieler, glaube ich, das Vertrauen, wichtig zu sein. Gerade jetzt 7 Wechsel nach so einem Spiel, dass da nicht sofort wieder jedes Rädchen ins andere greift, ist, glaube ich, auch klar. Aber dafür hat sich die Mannschaft wieder verdammt stark präsentiert. Ich habe echt überlegt, ob ich noch eine Wette mit dir eingehe, aber dann habe ich mir die Tabelle angeguckt und das wird dann doch zu knapp. Ich wollte nämlich mit dir wetten, Fabi, dass RB am Ende der Saison noch vor, dann können wir gleich aufs nächste Spiel kommen, noch vor Borussia Dortmund über die Ziellinie geht. Aber 10 Punkte, wobei Dortmund noch die Bayern spielt und auch noch das direkte Duell gegen RB hat, könnte knapp werden. Aber
nein,
meinst du nicht? Okay, dann lass ich
die Wette. Wir können gerne die Wette eingehen, weil im Endeffekt würde ich dagegen halten, du hältst dafür.
Ja, ich glaube, da muss ich eher eine Wette mit Carsten oder so eingehen, ob RB vielleicht noch vor Leverkusen über die Ziellinie geht. Ja, sei es drum. Den Abschluss des Spieltages, Fabi, machen die Dortmunder in Augsburg. Und ich sag mal, deine Augsburger, ja, holten sich einen verdienten Punkt am Ende des Spiels.
Aufgrund der leidenschaftlichen Leistung, vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, ja, würde ich schon sagen, dass es am Ende des Tages ein verdienter Punkt war. Vielmehr stellt sich die Frage, wie es der BVB eigentlich so weit kommen lassen hat können, dass die Augsburger auch wieder zurück ins Spiel kommen. Und ja, da kann man der Mannschaft dann definitiv auch einen Vorwurf machen, dass sie nach dem 1:0 eigentlich auch das Spiel komplett in der Hand haben, dass sie es dann einfach nicht schaffen, an so einem Sonntag den Sack irgendwo zuzumachen in Form von einem zweiten Tor. Ja, und dann lädst du den Gegner förmlich dazu ein und am Ende des Tages täglich grüßt das Murmeltier. Das ist der BVB in diesem Jahr.
Ja, ich habe da am Samstag kam irgendwo eine Statistik aus den letzten 20 Spielen, Euroleague und alles Mögliche zusammen, hat es der BVB insgesamt nur 2-mal geschafft, 2 Spiele hintereinander zu gewinnen. Was aber umso trauriger ist, glaube ich, Fabi, ist, dass der BVB trotzdem immer noch auf Platz 2 steht, ne? Trotz dieser Auf und Abs, ne?
Ja, mit 10 Punkten Vorsprung auf den Tabellenfünften, also ein Nicht-Champions-League-Platz, wobei man da aber auch sagen muss, das ist auch gut so. So sehr man es immer den kleinen Vereinen auch gönnt, wenn sie mal wirklich den ganz großen Wurf schaffen. Wir denken ja auch immer international und dann ist es auch gut, dass so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund auch in der Champions League nächstes Jahr die deutsche Fahne hochhalten wird. Das Problem ist die Konstanz und was mir noch viel mehr Sorgen macht, ist dann wirklich auch so ein Auftritt wie am Sonntag. Ich meine, dass eine gewisse Abhängigkeit von den Topspielern wie Haaland oder Reus vorhanden ist, ist, denke ich, auch ganz normal. Das ist auch bei den anderen Top-Mannschaften so. Aber es ist dann teilweise schon eklatant, wie wenig Führung da auf dem Platz ist. Und es gibt ja eigentlich auch Spieler, die genau dieses Amt für sich beanspruchen, wo man dann wirklich auch die Frage stellt, inwiefern Anspruch und Wirklichkeit hier auseinandergehen, ohne da jetzt einen einzelnen Namen zu nennen. Aber es stimmt einen schon sehr nachdenklich.
Lass uns mal kurz das Spiel kurz noch chronologisch durchgehen und dann habe ich gleich noch eine Überraschung für dich hier zu dem Spiel. Denn es wird für dich ein Traum in Erfüllung gehen. Der BVB hatte ja viel Ballbesitz. Der FCA griff den BVB immer früh an, ließ wenig zu in der Defensive, war ein Distanzschuss von Malen oder von Dahoud war auch noch eine Aktion dabei. Alles in allem in der ersten Halbzeit dann etwas glücklich die 1-0-Führung für den BVB nach einer tollen Aktion, Einzelaktion von Hazard, der dann in den 16er dribbelt und zwei Augsburger mit Finden ins Leere laufen lässt und dann eiskalt zum 1-0 abschließt. Ja, und du hast gerade erwähnt, in der zweiten Halbzeit hat der BVB gerade zu Beginn richtig gute Chancen, unter anderem durch Malen, der den Pfosten trifft. Und dann war auch noch jemand anders, der Ginkiewicz verhinderte da auch nochmal das 2:0. Ja, und dann kämpfte der FCA sich wirklich von der Moral her zurück ins Spiel, verlangte dem BVB einiges ab, der jetzt wieder diesen Schlendrian drin hatte, den wir diese Saison schon so oft gesehen hatten. Ja, und dann war es dann auch wieder so ein ganz unglückliches Tor. Jagos Flanke klärt Prongacic vor die Füße von Meier, der schießt und irgendwie im 5-Meter-Raum steht dann noch Sarens Bazé und ja, der drückt den Ball dann gerade erst eingewechselt dann zum völlig verdienten 1:1 über die Linie. Und dadurch hat der FCA sich dann auch ein bisschen Luft verschafft, beziehungsweise auch steht über dem Strich Platz 15, wo sie am Ende der Saison ja auf jeden Fall stehen wollen. Ja, und von der Einstellung her ist der FCA auch so ein Team, wo man sich auch wenig Gedanken machen muss, ne? Die kennen es die letzten Jahre, wie es im Abstiegskampf zugeht. Und von daher, ja, lass uns da mal überraschen, wie es dann nächste Woche dann für den FCA dann weitergeht. Der spielt nächste Woche, muss der gegen, wen spielen sie? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, gegen wen sie nächste Woche haben. Nee, aber Fabi, worauf ich hinaus wollte, du darfst jetzt für die kommende Saison, weil wir haben es ja oft genug
schon über... Ja? Stopp, ich habe es noch.
Hast du?
Ein weiteres richtig interessantes Spiel.
Auch ein Topspiel?
Absolut, Freitagabend in Bielefeld.
23 Punkte FCA, Bielefeld 25, okay.
Also der Spieltag verspricht auf jeden Fall einiges.
Ja, das stimmt, das stimmt. So, Fabi, und jetzt das, wovon du schon immer geträumt hast. Wir haben lange über die Qualität vom BVB gesprochen und ja auch immer die ein oder anderen Spieler, wo wir uns sagen, wie kann das sein beim besten Willen, dass ihr das spielt, so nach dem Motto. Du darfst Manager sein, Fabi, für die kommende Saison. Ich habe mir mal die Vertragslaufzeiten angeguckt. 4 Spieler laufen aus, beziehungsweise bei einem hat der BVB eine Kaufoption, die er ziehen könnte. Also auslaufen tun Zagadou, Pongacic und Witzel. Davon einen verlängern?
Nein.
Keinen von denen?
Nein.
Okay, dann haben wir 23, wo man quasi jetzt noch vielleicht ein bisschen Geld für kriegen könnte. Aber da gehe ich davon aus, dass der BVB da auf jeden Fall auf eine Vertragsverlängerung gehen wird. Akanji, Guerrero. Und dann hast du mit Marco Reus und Mats Hummels noch die beiden Führungsspieler, sage ich jetzt mal. Alle halten,
also ich finde, das ist natürlich halt ja, eine richtig gute Frage, aber tendenziell, wenn möglich, dann alle 4 halten, weil ich sowohl von Akanji als auch Hummels oder Reus absolut überzeugt bin, weil sie einfach auch Stützen für die Mannschaft sind. Ne?
Mhm. Die Auslaufverträge von Pongacic und Zagadou sind ja alles grundsätzlich Abwehrspieler. Christoph Daum war es, glaube ich, der sagte, der Süle-Transfer ist für den BVB wie ein Sechser im Lotto. Ich habe dann auch mal überlegt, worauf er hinaus wollte, wenn man sich nämlich mal die ganzen Innenverteidiger jetzt nur in der Bundesliga anguckt. Auf jeden Fall. Also großartig viele andere Spieler, wo der BVB die Möglichkeit hätte, jemanden zu verpflichten, gibt es da gar nicht, ne? Die sie da auch wirklich weiterhelfen würden.
Nein, also ich glaube, wenn man zurück auf den Transfer von Niklas Süle geht, ich glaube, ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, ich glaube für Borussia Dortmund ein absoluter Wahnsinnstransfer. Ich glaube einfach nur, dass auf beiden Seiten ein Stück weit zu viel Emotion da mitgespielt hat nach Verkündung des Wechsels. Natürlich tut es den Bayern weh, jemanden zu verlieren, den man gerne im Kader hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass es für die Dortmunder natürlich ja ein massiver Zuwachs in Form von Qualität ist für den Kader. Und ich glaube, in Summe ja wahrscheinlich einer der besten Transfers, die Dortmunder wahrscheinlich die letzten 5 bis 10 Jahre getätigt haben.
Mm-hmm. So, Fabian, und dann kommen wir zu den Spielern, die sogar noch einen Vertrag bis 2024 haben. Wer die Verträge gemacht hat, weiß ich nicht. Die Spieler können sich glücklich schätzen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir nämlich zu den Spielern, die mehr oder weniger für die zweite Reihe gedacht sind, aber die haben ja die Qualität jetzt seit Wochen längst nicht auf den Platz gebracht. Ich zähle jetzt nur mal auf. Nico Schulz, Wolf, Can, dann haben wir noch Thorgan Hazard und Julian Brandt. Alle bis 2024.
Also heißt, ich würde auf
da
jeden
gibst
Fall,
du keinen ab.
Also nach Möglichkeit würde ich schon versuchen, den einen oder anderen abzugeben, weil ich glaube, dass es dann irgendwann eine Frage wird, was für einen Anspruch ich als Borussia Dortmund habe. Und ich glaube, ja, ich bin immer kein Fan, im Speziellen auf ja, den Einzelnen einzugehen, aber Ein, zwei Spieler würde ich versuchen, tendenziell auch noch vor Vertragsende 24 abzugeben.
Wobei man da wirklich erstmal gucken muss, dafür einen Abnehmer zu finden, ne? Ich weiß schon, in welche Richtung das geht, welche Spieler es sind. Aber da sieht man mal, wenn wir immer über die Qualität sprechen und wenn dann mal die Top-Spieler wegfallen, wie es schon seit ein paar Wochen, es ist einfach zu wenig. Der BVB müsste sich gerade qualitativ doch auch in der neuen Saison auch mal deutlich besser aufstellen, Spieler mal zu holen, die einen direkt weiterbringen. Ansonsten kann man sich das nächste Jahr der gleiche wie dieses Jahr wieder aufmachen. Dann ist man am 24. Spiel darunter hat wieder 10, 12 Punkte Rückstand, sage ich jetzt mal. Ne?
Definitiv.
Ja. Bellingham bis 25 Mal, bis 26. Ja, da wird man dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren die ein oder andere hohe Ablöse dann wahrscheinlich generieren können. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Spieltag.
Ja,
Fast.
dann freuen wir uns umso mehr auf nächste Woche, oder?
Auf nächste Woche. Und bevor du es diesmal vergisst, erinnere ich dich dran, wer ist denn dein Gewinner des Spieltages?
Der Gewinner des Spieltags, ich bin heute mal Sören, das habe ich mir fest vorgenommen. Der Gewinner des Spieltags diese Woche ist der nächste Spieltag, weil er seit langem mal wieder wirklich mindestens auf Anhieb sieben, tendenziell sogar acht hochinteressante Partien uns ja, geben wird.
Okay, super. Da kann ich eigentlich, bin ich komplett sprachlos. Also sind die Fans für nächstes Wochenende die Gewinner, die können sich freuen. Und ja, nur ganz kurz, Fabi, noch ein Ausblick auf die nächste Runde jetzt unter der Woche im DFB-Pokal. Da fiebert der Sören ja, glaube ich, schon ziemlich drauf hinaus. Sind ja nur noch Top-Mannschaften in der Verlosung. Ganz kurz, Fabi. Union, Pauli.
2-1.
Union weiter. Okay, dann der HSV, der jetzt das Nordderby verloren hat gegen den KSC zu Hause.
Die kommen weiter. Es wird eine klare Geschichte. KSC hat keine Chance in Hamburg.
Okay, dann Hannover empfängt zu Hause RB.
Leidenschaftlicher Kampf des kleinen HSV gegen den Goliath. Leipzig kommt weiter.
So, und dann machen Sie nicht unglücklich. Bundesliga-Duell.
Ja.
Bochum-Freiburg.
Bundesliga wird auf jeden Fall eine enge Kiste, geht in die Verlängerung und dann soll die Mannschaft gewinnen, die sich einfach mehr verdient hat.
Welch schöne Schlussworte an einem Montagabend, am Karnevalsmontag. Sehr schön, perfekt. Besseres Ende hätten wir nicht finden können, Fabi. Perfekt.
Sehr schön. Ich
Gut.
sage Dankeschön, hat Spaß
Danke.
gemacht.
Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich dann wieder mit Dörner an unserer Seite.
Auf jeden Fall. Alles klar.
Bis dahin.
Danke, tschüss.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.